Ich darf euch alle ganz herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst begrüßen. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Und ganz herzlich gilt mein Gruß dir, Andrea. Wir freuen uns, dass du mit uns diesen Gottesdienst feierst und uns Gottes Wort auslegst. Und auch der Elfi an der Orgel, auch dir herzlichen Glückwunsch, dass du da bist und vielen, vielen Dank. Jetzt beginnen wir mit dem Lied 440, die angeschlagene Verse.
Gottes erheben wir uns. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist der erste Sonntag der Passionszeit und die kommende Woche steht unter dem Vers: Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wir beten gemeinsam Psalm 91, halbversweise. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers
und von der verderblichen Pest.
Er wird dich mit seinen Fittichen decken
und Zuflucht wirst du haben unter seiner Flügel.
Seine Wahrheit ist Schirm und Schild,
dass du nicht erschrecken musst vor den Grauen der Nacht,
vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht,
vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt.
Denn der Herr ist deine Zuversicht.
Der Höchste ist seine Zuflucht.
Es wird dir kein Übel begegnen
und keine Plage wird sie einem aus dem Haaren.
Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich auf den Händen tragen
und du deinen Fuß nicht an einen Steil stoßest.
Über Löwen und Ottern wirst du gehen
und junge Löwen und Ottern dir treten.
Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not.
Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen.
Ich will ihn sättigen mit langem Leben.
Und will ihm zeigen mein Heil.
Wir kommen vor dich an diesem ersten Sonntag der Passionszeit. Wir kommen, um dein Wort zu hören, um deine Nähe zu spüren. Du siehst uns und kennst uns. Du weißt, wie wir heute da sind. Du weißt, wie oft wir zweifeln, wie schnell wir uns ablenken lassen, wie leicht wir auf falsche Stimmen hören. Aber du bist da. Du kennst den Weg und du gehst ihn mit uns. Hilf uns, dir zu vertrauen, auch wenn das Leben uns prüft. Sprich zu uns in diesem Gottesdienst durch dein Wort, durch die Lieder, die Gebete, die Predigt und das Schweigen. Berühre uns neu. In der Stille bringen wir vor dich, was uns auf dem Herzen liegt. Wenn wir dich anrufen, so erhörst du uns und gibst unserer Seele große Kraft. Amen. Nehmen zur Schriftlesung wieder Platz. Ich lese aus Matthäus 4 die ersten 11 Verse. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Wir singen vor der Predigt jetzt das nächste angeschlagene Lied, Nummer 76, O Mensch, bewein dein Sünde groß. Liebe Gemeinde, es gibt ein Märchen, das handelt vom Fischer und seiner Frau. Der Fischer lebt mit seiner sehr unzufriedenen und nörglerischen Frau Ilsebill, Typ Xanthippe, in sehr armen Verhältnissen in einer Bretterhütte. Eines Tages fängt er einen ganz außergewöhnlichen Fisch. Der kann sprechen und Wünsche erfüllen. Er sagt, wenn der Fischer ihm das Leben lässt, dann kann er sich wünschen, was er will, und es geht in Erfüllung. Ein Träumchen. Erstaunlicherweise fällt dem Fischer aber nichts ein, so auf die Schnelle, und er wirft den Fisch zurück ins Meer, geht nach Hause zu seiner Frau, und der fällt sofort was ein. Ein größeres und ein schöneres Haus. Zurück am Meer ruft der Fischer: Fischlein, Fischlein in dem Meer, komm und schwimme zu mir her. Meine Frau, die Ilsebill, will etwas, was ich nicht will. Als der Fisch erscheint, gibt er den Wunsch seiner Frau weiter. Und als er nach Hause kommt, ist tatsächlich die Bretterhütte verschwunden und ein neues, schönes, heiles Haus steht da. Nachdem das alles so gut geklappt hat, wird die Ilsebill immer maßloser und aberwitziger mit ihren Wünschen. Sie ist nie zufrieden. Am Ende will sie sein wie Gott. Als der Fischer jetzt nach Hause kommt, sitzt Ilsebill wieder in der alten Bretterhütte. So kann es gehen, wenn man nie zufrieden ist. Unser Predigttext zeigt eine ganz ähnliche Situation, nur mit weitreichenderen Konsequenzen. Kurze Anmerkung, ich lese nicht den ganzen Text, der ist nämlich wirklich sehr lang. Ich lese die entscheidenden Verse und den Rest, den flechte ich dann so in der Predigt mit ein. Ich lese aus 1. Mose 3. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des einen Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da haben also Adam und Eva von Gott einen wunderschönen Garten bekommen. Dort gibt es alles, was man sich nur wünschen kann. Obst, Gemüse, die ganzen vielen verschiedenen Vögel und was so das Meer so hergibt, die Tiere. Es war alles wunderbar. Sie dürfen in diesem Garten schalten und walten. Die Arbeit macht Spaß und abends geht Gott mit ihnen im Garten spazieren. So steht es in Kapitel 2. Es ist, nicht umsonst, das Paradies. Es gibt nur eine einzige Einschränkung. Der Baum in der Mitte des Gartens ist tabu. Nicht anfassen, nicht essen. Naja, man sollte sagen, in Anbetracht der Schönheit des Gartens sollte das doch eigentlich kein Problem sein, weil alles andere ist erlaubt. Wirklich? Sind wir ehrlich, vieles, was verboten ist, hat einen besonderen Reiz und lockt einfach sehr. Das sieht man schon bei den kleinen Kindern. Wenn ihnen was verboten ist, dann schauen sie und schleichen sich an und gucken und versuchen zu tun, was sie eben nicht tun sollen. Scheinbar liegt das von jeher in der Natur des Menschen. Und genau diesen Angriffspunkt hat sich jetzt die Schlange ausgesucht. Kurzer Einschub. Manchmal tauchen im Zusammenhang mit diesem Text ja zwei wichtige Fragen auf, nämlich: Warum wurde die Schlange geschaffen und warum ist sie so listig, wo doch alles andere gut war? Eine Frage, auf die es letztlich keine Antwort gibt. Und die zweite: Warum hat Gott das mit den Früchten des Baumes eigentlich verboten und hat quasi damit den Menschen herausgefordert? Darauf würde es eine Antwort geben, dafür müsste man sich aber etwas mehr Zeit nehmen. Deswegen werde ich das nicht bearbeiten, sondern einfach nur sagen, Gott hat sich was dabei gedacht. Es geht um den freien Willen und wir sehen ja, was dabei dann herauskommt. Also ich klammere das in der ganzen Breite aus. So, also zurück zur Schlange. Sie piekt Eva nämlich genau an dieser Stelle. Warum eigentlich nicht? Warum sollte ich von dem Baum nicht essen? Sollte Gott gesagt haben, sagt die Schlange, dass ihr von allen Bäumen nicht essen dürft? Der aufmerksame Zuhörer bemerkt, sie lügt schon bei dieser ersten Frage, denn es geht ja nur um einen Baum. Tatsächlich, Eva merkt das auch und korrigiert die Schlange und spricht auch die Konsequenz an, die droht bei einer Nichtbeachtung dieses Gebotes. Denn an diesem Tag werdet ihr sterben, steht es in Kapitel 2. Also soweit alles gut, sie hat sich gut aus der Affäre gezogen. Aber die Schlange gibt nicht auf, sie bohrt weiter. Sie stellt Fragen, aber sie fordert nicht direkt zu irgendwas auf. Sie ist listig und heimtückisch und verunsichert Eva damit. Eva hätte ja einfach weggehen können, aber irgendwas hat die Schlange in ihr angepiekst. Sie zeigt ihr jetzt, was sie verpasst, wenn sie nicht zugreift. Wenn ihr esst, werdet ihr sein wie Gott. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Und dieses Gut und Böse steht für, ihr werdet klug und allwissend sein. Und damit sät die Schlange einen leisen Zweifel an Gottes guten Absichten. Sie suggeriert Eva damit, Gott enthält dir etwas Wichtiges vor. Du kannst eigentlich gar nicht zufrieden sein mit dem Status quo. Gott will dir eben doch nicht alles geben. Er gönnt dir nicht zu wissen, was er weiß. Er hat Angst, dass du ihm am Ende den Rang abläufst. Er will dich klein halten. Er will, dass dir etwas fehlt, damit du ihn brauchst. Das alles stürmt auf Eva ein und es macht die Frucht, so lesen wir es ja, noch begehrenswerter. Sie lockt, sie sieht gut aus, sie sieht köstlich aus. Man möchte zugreifen. Vielleicht ist es nebenbei auch so, dass Eva fühlt, welche Macht sie damit hat, dass sie selbst entscheiden kann. Denn sie kann sagen, ich hab's in der Hand. Ich allein entscheide. Ich bin frei. Und so greift Eva zu. Und sie isst. Ihren Mann zieht sie gleich mit ins Boot. Und so hat sie schon mal einen Komplizen und ist nicht alleine schuld. Und dann? Hochgefühle? Glück? Freude? Nein. Sondern die Erkenntnis, huch, wir sind ja nackt. Das waren sie vorher auch schon, aber das war kein Problem. Es gab nichts zu verbergen. Und statt Freude erleben sie nun zum ersten Mal Scham und den Wunsch, sich vor Gott zu verstecken. Jetzt wussten sie, was gut und böse ist. Sie waren klug, aber befreiend war das nicht. Es setzte eher unangenehme Gefühle frei, die es bisher gar nicht gab. Und warum das alles? Wie bei Fischers Frau Ilsebill, Unzufriedenheit und der Wunsch nach mehr. Was sagt eigentlich die KI zur Bedeutung von Versuchung? Starker, oft verlockender Reiz, der zu einer meist negativen, unzweckmäßigen oder verbotenen Handlung verleitet. Sie bezeichnet den Anreiz zur Sünde, ein verführerisches Verlangen oder eine Prüfung der Moral. Ziemlich gut zusammengefasst, wie ich finde. Versuchung ist also eine ernsthafte Bedrohung und wurzelt oft in Unzufriedenheit und dem Gefühl, etwas nicht zu haben, was mir zusteht. Die Werbung nutzt das Wort Versuchung, ja zum Beispiel ne, Duplo, zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt, ist das Duplo oder ist das Milka, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Jedenfalls setzt sie diese Bedrohung, die durch Versuchung entsteht, bei weitem herab. Wir dürfen uns davon aber nicht irre machen lassen, sondern dieses Wort Versuchung ist so ernsthaft, dass es sogar als Bitte im Vaterunser vorkommt. Führe uns nicht in Versuchung, weil Gott die Menschen kennt und weiß, sie möchten manchmal, um ihren eigenen Willen durchzusetzen, eben einfach nachgeben. Sie wollen nicht kämpfen um das Richtige. Die größte Versuchung ist letztlich, ich brauche Gott nicht. Es ist eine dramatische Fehleinschätzung des Menschen, dass wir denken, wir können mit unserer Freiheit umgehen. Wir können autonom sein. Wir können alleine gute Entscheidungen treffen und die Welt nach unseren Wünschen formen. Wir brauchen niemandem Rechenschaft wir sind niemandem Rechenschaft schuldig und wir sind niemandem über uns verpflichtet. Schauen wir uns um und wir sehen das Ergebnis. Was tut nun Gott? In unserem Text. Also wir führen uns nochmal vor Augen, was Gottes Ziel mit der Schöpfung eigentlich war. Es sollte gut sein. Es sollte gut sein zwischen Gott und Menschen, zwischen Mensch und Natur, zwischen Tier und Mensch, zwischen den Tieren, zwischen Mann und Frau. Am Ende der Schöpfung war es das auch, denn es steht, Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Alles war perfekt, um es kurz auszudrücken. Aber der kluge und freie Mensch ist ungehorsam und zerstört diesen paradiesischen Zustand. Und so geht Gott auf die Suche nach seinem Menschen. Er ruft, Adam, wo bist du? Für mich ist das die zentrale Frage Gottes durch die Jahrtausende hindurch und der Grund allen Handelns von Gottes Seite aus. Seine große Liebe zu uns, die ruft Adam, was nichts anderes heißt als Mensch, wo bist du? In unserem Text meldet sich Adam ganz kleinlaut aus dem Gebüsch und erklärt, was er da zu suchen hat. Gott fragt nach und sagt, woher weißt du denn, dass du nackt bist? Das hat dich doch bisher auch nicht gestört. Und Adam besitzt in seiner Antwort tatsächlich die Frechheit, Gott durch die Blume mitverantwortlich zu machen an der Misere. Denn er sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich verführt. So ungefähr, das hättest du doch besser wissen müssen. Du hast sie mir an die Seite gestellt, jetzt haben wir den Salat. Die Eva macht es genauso, sie schiebt jetzt nicht Gott die Schuld zu, sondern sie schiebt sie der Schlange zu. Letztlich aber auch, du hast die Schlange gemacht. So ist es jetzt. Wie kindisch, ich war's nicht. Wie oft habe ich den Satz als Mutter gehört? Oder der andere oder die andere hat auch mitgemacht. Oder wie man es auch oft in Krimis hört oder in anderen Sendungen, ich hatte ja keine Wahl. Also, erst eigenverantwortlich und frei handeln wollen, aber dann nicht zu den Entscheidungen stehen und die Konsequenzen nicht tragen wollen. Ist es wirklich nur kindisch? Na, wohl eher menschlich, würde ich sagen. Denn auch wir Erwachsene sind ja erleichtert, wenn wir bei einem Fehler nicht alleine dastehen oder die Schuld auf jemand anderen zuschieben können. Und so mancher möchte Adam und Eva dafür verantwortlich machen, dass die Sünde in dieser Welt ist. Wenn die nicht so blöd gewesen wären, dann sähe es jetzt in der Welt ganz anders aus. Wird auch gerne als Erbsünde bezeichnet, mitnichten. Die gibt es nicht. Es wäre nicht anders. Machen wir uns nichts vor, wir sind alle angreifbar. Wir sind versuchbar. Wir sind schwach. Nicht jeder an der gleichen Stelle, aber jeder hat einen Punkt, wo er gerne mal ein Auge zudrücken möchte. Wir sind wie Adam und Eva. Und wären sie es nicht gewesen, spätestens wäre ich es gewesen. Jeder von uns ist einfach verantwortlich für seine Fehlentscheidungen. Gott hat also nun diese beiden gefunden. Und schon in dieser Reaktion sehen wir seine Güte und seine Barmherzigkeit und seine Gnade mit uns Menschen. Denn Adam und Eva sterben eben nicht sofort wie angedroht. Stattdessen versorgt Gott sie mit Fellen als Kleidung, damit sie sich nicht schämen müssen, damit sie nicht frieren müssen, damit sie wieder vor ihn treten können. Trotzdem erspart er ihnen nicht die Konsequenzen ihres Handelns. Der Mann muss sich Zeit seines Lebens gegen die Disteln und Unkraut und alles andere wehren, die ihm den Ertrag vom Acker streitig machen wollen. Im Schweiße seines Angesichts muss er arbeiten. Übrigens ist der Schweiß des Angesichts die Strafe und nicht die Arbeit selbst, möchte ich an der Stelle mal betonen, weil Bebauen und Bewahren, also Arbeiten im Garten, war von Anfang an klar der Auftrag Gottes. Nur hat es eben keine Mühe gemacht, sondern es hat Spaß gemacht, sich darum zu kümmern. Die Frau hat Schmerzen bei der Geburt und, was wir auch immer noch heute sehen, das Verhältnis zwischen den Partnern, zwischen Mann und Frau, ist schwierig und belastet. Das Paradies wird geschlossen und bewacht und es gibt kein Zurück. Wir sind oft in der gleichen Situation, wie Eva es war. Es ist an uns, gegen Versuchungen zu kämpfen. Oft sitzen Engelchen und Teufelchen rechts und links auf unseren Schultern und sie liefern sich Wortgefechte und wollen uns auf ihre Seite ziehen. Und wir müssen entscheiden. Auf dieser Welt gab es nur einen einzigen Menschen, der allen Versuchungen standhielt. Ein Beispiel hörten wir in der Schriftlesung. Jesus blieb aber ganz bei Gott. Er ordnete sich seinem Vater unter, seinem Willen unter und er blieb gehorsam. Und er starb sündlos, schuldlos, für all unseren Ungehorsam am Kreuz, damit wir wieder diesen Frieden haben können mit Gott, den es damals im Paradies gegeben hat. Durch die Vergebung macht er uns das wieder möglich. Und so ruft Gott auch heute noch: Mensch, wo bist du? Er freut sich, wenn wir ihm darauf antworten: Hier bin ich, mit all meinem Versagen, mit meinen Fehlern, mit meinem Ungehorsam. Vergib mir, Vater. Und dann öffnet er weit die Arme für uns und er sagt: Komm, mein Kind, ich habe auf dich gewartet. Wie schön, dass du da bist. Und dann, mit ihm an unserer Seite, können wir den Versuchungen widerstehen. Wir können zufrieden sein mit dem, was er uns geschenkt hat, und unser Leben leben, das er uns gegeben hat, mit ihm an unserer Seite, mit seiner Kraft und Hilfe. Amen. Wir singen das nächste Lied, 445. Zum Fürbittengebet. Nach jeder Bitte sprechen wir gemeinsam: Herr, erbarme dich. Gott, du kennst unsere Versuchungen, die Angst zu versagen, den Wunsch, alles im Griff zu haben, die Sehnsucht nach Sicherheit und Anerkennung. Hilf uns, auf dich zu hören, wenn andere Stimmen lauter werden. Mach uns stark, wenn wir schwach sind, und gib uns Vertrauen, wo Zweifel wachsen. Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für alle Menschen, die Trost brauchen, die krank sind, sich verlassen fühlen und sich in Sorgen verlieren. Schenke du ihnen Halt und Hoffnung. Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für die, die Verantwortung tragen in Politik, Kirche und Gesellschaft. Bewahre sie vor der Versuchung durch die Macht und durch Angst und lass sie mutig das Gute suchen. Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für deine Kirche in der Welt, dass sie nicht bequem wird, sondern ehrlich, barmherzig und klar bleibt. Mach uns zu Menschen, die anderen Mut machen und Frieden stiften. Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. Und für uns selbst bitten wir: Lass uns in dieser Passionszeit neu spüren, was wirklich zählt. Deine Liebe, die stärker ist als Schuld, stärker als Versuchung und stärker als der Tod. Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Alles, was uns sonst noch beschäftigt, legen wir in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmt nochmal Platz für das nächste Lied, 392, die angeschlagenen Strophen.
Zuerst möchte ich dir, Andrea, danke. Ich denke, mir wird den Text alle schon ein paar Mal gehört und so. Aber vielen Dank für deine Worte, die uns zum Nachdenken auch reichen. Vielen Dank. Und auch dir, Elfi, vielen Dank für dein Spiel. Schön, dass du wieder bei uns warst. Jetzt habe ich noch ein paar Abkündigungen. Das Opfer vom letzten Gottesdienst hier in Lichtel ergab 37,50 Euro und war für die eigene Gemeinde bestimmt. Das heutige Opfer ist ebenfalls für die Aufgaben der eigenen Gemeinde bestimmt. Herzlichen Dank für alle Gaben. Gott segne Geber, Gaben und Empfänger. Morgen Abend ist Auszeit mit Gott um 19.30 Uhr im Gemeindesaal in Schmerbe. Am Dienstag wird herzlich zur Winterbibelstunde nach Finsterlohr in den Gemeindesaal eingeladen. Beginn ist um 15 Uhr mit Pfarrerin Brehm Haas. Am Donnerstag ist um 14 Uhr Seniorentreff im Gasthaus zum Grünen Baum in Finsterlohr. Am Donnerstagabend trifft sich das Vorbereitungsteam für den Gottesdienst für kleine Leute um 19.30 Uhr bei Rebecca Meiser in Lichtel 30. Am kommenden Sonntag wird herzlich zu den Gottesdiensten nach Finsterlohr um 9.15 Uhr und nach Schmerbach um 10.30 Uhr mit Pfarrer Stark eingeladen. Nachmittags, nächstes Sonntag, wird zum Kindernachmittag um 15 Uhr in das Dorfgemeinschaftshaus Finsterlohr eingeladen. Das Ehepaar Jan ist zu Gast und stellt uns ihr Projekt Upahar in Indien vor. Herzliche Einladung an alle Kinder, Familien und Interessierte. Alle weiteren Termine und Hinweise sind im Mitteilungsblatt nachzulesen.
Bitte erhebt euch zur Trauerfallabkündigung. Aus unserer Gemeinde verstorben ist Irma Wirsching aus Lichtel. Sie starb am 8. Februar im Alter von 86 Jahren und wurde am 12. Februar in Lichtel kirchlich bestattet. Wir nehmen herzlich Anteil am Leid der Angehörigen und befehlen sie und die verstorbene Irma Wirsching in Gottes Hände. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Daher, ob wir leben oder sterben, so gehören wir dem Herrn. Amen. Vor dem Segen singen wir gemeinsam: Verleih uns Frieden gnädiglich. Geht nun in die kommende Woche unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.